Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen. Jetzt haben wir nur eine Panne. Ich hatte das Thema auf eine PowerPoint-Präsentation und jetzt habe ich gehört, der Beamer ist kaputt. Jetzt werde ich ein bisschen improvisieren müssen und ich bitte da um euer Verständnis. Ja, es ist ein schwieriges Thema, das Gericht Gottes, aber das gehört einfach zum Evangelium, nicht? Gericht und Gnade. Im Alten Testament war das immer Gesetz und Verheißung. Wenn du diese Dinge tust, im Alten Testament, nicht, dann wirst du durch sie leben. Und im Neuen Testament ist es ähnlich. Wir wollen dieses Thema unter einem Wort stellen aus Johannes 3, Vers 18. Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. In der Sonntagsschule gelernt, nicht? Also hat Gott die Welt geliebt, nicht? Das ist schön. Das Thema Liebe ist immer gut, nicht? Michael hat es gerade gesungen. Welchen Weg würde die Liebe gehen, ja? Die Liebe ist den Weg ans Kreuz gegangen. Also, bestimmte Themen sind bei uns sehr eingängig. Aber es gibt auch eine andere Seite der Medaille. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn, an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Soweit diese neutestamentliche Stelle. Ja, ich werde heute im Verlauf der Predigt eine Menge Bibelverse sagen und ist mir bewusst, dass ihr sie nicht alle behalten werdet. Es ist mehr oder weniger solch eine Überschrift über das Gesamtthema, das Gericht Gottes. Und ich muss, wie gesagt, durch die fehlende PowerPoint-Präsentation so ein bisschen improvisieren. Also zunächst einmal, das Gericht gehört zum Evangelium. Ganz klar. Und wir Menschen scheuen ja immer Auseinandersetzungen, Streitgespräche, Diskussionen. Nicht? Wir hatten mal einen ganz lieben Bruder bei uns in der Gemeinde, der war wirklich Kassierer und ganz netter Mensch. Aber er war sehr dünnhäutig. Diskussion oder mal so kritische Fragen, das mochte er gar nicht. Nicht? Aber die Bibel entlässt uns nicht. Sie zeigt uns auch diese ganze Bandbreite der Auseinandersetzung. Es ist die alte Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan, zwischen Himmel und Hölle. Das erleben wir immer wieder. Und wir wissen ja, Satan ist ja ein gefallener Engel. Es gab also schon vor dem Sündenfall im Paradies einen Sündenfall im Himmel. Nicht? Dieser Luzifer wollte sein wie Gott und Gott hat ihn vom Thron gestoßen. Und nun ist er der Verkläger der Brüder, so nennt ihn die Offenbarung. Aber der Reihe nach, der Tag des Zornes Gottes kommt, das bezeugt ganz klar die Bibel. Jesus ist nicht nur Retter, er ist auch der Richter. Ihn hat Gott dazu bestimmt. Gericht und Gnade gehören zum Evangelium. Für manche, die das so nicht kennen, die werden sich fragen, ja, wie bitte Gericht? Die großen Kirchen haben das Thema ja Gericht und Hölle ja schon längst ad acta gelegt, nicht? Man will die Leute ja nicht ängstigen. Wir leben ja in einer Wohlstandsgesellschaft, nicht? Wo man nur noch Wohltaten verteilt, nicht? Auch geistliche Wohltaten. Aber die Bibel ist da objektiv und sagt, nein, es kommt alles in das Gericht Gottes. Warum? Gott ist der Schöpfer und Erhalter. Ich habe mich nicht selbst geboren. Gott hat mir das Leben geschenkt und dir das Leben geschenkt. Gott hat die Natur geschaffen, den Kosmos, den Mikrokosmos. Alles, was uns umgibt an Materie, entspringt dem Gedanken der Schöpfung Gottes. Und der Gedanke Gottes, Gottes Gedanke, ist so groß und so tief und so gewaltig, dass ihn auch der Mensch nicht erfassen kann. Er kann ihn nur auf der Ebene des Glaubens begegnen. Also, Gott wird alle Menschen richten. Er wird auch die Gläubigen richten, aber nicht wie die Ungläubigen, sondern die Gläubigen kommen in das sogenannte Preisgericht Gottes. Aber davon nachher mehr. Ja, Gott wird auch einmal die Gläubigen fragen, was hast du mit den von mir anvertrauten Funden getan? Nicht Matthäus 25, das Gleichnis von den anvertrauten Funden, kennen wir ja, nicht? Dem einen hat er 5 Funde anvertraut, dem anderen 2, dem anderen 1. Je nach Bedarf, je nach seinen Fähigkeiten. In der Offenbarung 1, Vers 15 lesen wir, als Johannes auf der Insel Patmos an einem Sonntag dreht er sich um, hört das Rauschen wie viel Wasser und da sieht er Jesus. Und er hatte Füße wie Erz, gegossenes Erz und was wichtig ist, er hatte Augen wie eine Feuerflamme, wie eine lodernde Feuerflamme. Hier sehen wir einen anderen Jesus, einen Richter, einen Großartigen, der die Menschen einmal beurteilen wird. Im Römer 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber dann ist ein Komma oder ein Semikolon, geht der Satz noch weiter. Da heißt es, und die Gnadengabe Gottes aber Leben in Jesus Christus. Im Buch Malachi heißt es, jetzt muss ich mal improvisieren. Nee, das habe ich auf der Homepage, das habe ich auf dem. Also im Buch Malachi heißt es, dass Gott einmal alles ins Gericht bringen wird. Zwar dieser Vers in Malachi 3, Vers 19 in Bezug auf Israel, aber grundsätzlich in Bezug auch auf die gesamte Menschheit. Und in 1. Mose 6, die Geschichte von Noah, da lesen wir bemerkenswert, dass Gott das Sinnen und Trachten der Menschen sah und es war böse den ganzen Tag. Da heißt es wörtlich, sie waren verdorben. In dem einen Satz in Vers 11 heißt es, kommt dieses Wort verdorben in der Elberfelder dreimal vor, dreimal verdorben. Wenn man mal auf Wikipedia mal nachguckt, was heißt das überhaupt verdorben? Wir kennen das von Lebensmitteln, nicht? Haltbarkeit abgelaufen, ist aber noch nicht verdorben. Verdorben heißt also ungenießbar. Es ist faul, schlecht, unbrauchbar, vermodert, verrottet oder vergammelt. Oder, wenn wir es sittlich sehen, es ist schamlos, sittenlos, sündig, unanständig, unmoralisch. Wie wir heute sagen, das tut man nicht. Ne? Sündhaft. Oder wenn wir es dann in einer gehobenen Sprache ausdrücken würden, wenn wir sagen, es ist dekadent. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist dekadent. Oder verdorben, zuchtlos. Natürlich nicht alle. Es gibt auch viele gute und nette und wirklich Menschen, moralisch einwandfreie Menschen. Aber die Schrift sagt ganz klar, die Menschheit war gerichtsreif. Und Gott sagt, ich will sie nun alle vertilgen. Und was macht Gott? Gott macht wieder eine Ausnahme. Noah aber fand Gnade. Ja, Gott macht immer eine Ausnahme, das ist die Regel. Ja, so ist Gott. Gott aber. 1. Korinther 15 lesen wir das auch. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Auferstehungskapitel. Oder in Epheser 2, Vers 5. Gott aber, sagt Paulus, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir tot waren in Sünden und Übertretung. Gott aber. Ja, da gibt es noch mehr Verse. Gott, der ist treu, er wird euer Herzen nicht überbelasten. Oder Gott, der euch mit Hoffnung erfüllt, mit aller Freude und mit allem Frieden. Römer 15, Vers 13. Also so ist Gott. Gott macht eine Ausnahme. Und dann heißt es so schön, Noah wandelte mit Gott. Nicht? Gott wandelte mit Noah. Noah wandelte mit Gott. Und ich frage mich, wandelst du auch mit Jesus? Oder reicht so sonntags mal der Gottesdienst und dann hat uns schnell der Alltag wieder und dann gehen wir zur Tagesordnung. Nein, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Noah wandelte mit Gott und Gott wandelte mit Noah und Gott hat ihn bewahrt. Ja, und wie sieht es heute aus in unserem Land, in unserer Internetgesellschaft, in unserem modernen Industrieland? Ist alles besser geworden? Ja, die Lebensmittelversorgung ist wohl besser geworden. Aber die Moral ist nicht besser geworden, meine Lieben. Betrug und Täuschung gehört zum Alltag. VW-Abgasskandal, darf man doch mal nennen, nicht? Weltweit, es wurde getrickst, getäuscht und gelogen, bis in die höchsten Spitze. Bis in den Vorstand, der jedes Jahr 16 Millionen Euro verdient. Mit welchem Recht, mag man fragen? Ob das moralisch ist? Ob das gerecht ist? Recht ist es natürlich, besteht ja ein Vertrag. Aber ob es auch gerecht ist? Zweite Frage. Ja, also da wurde manipuliert oder beim ADAC, Betrügereien, Täuschungen, da werden Autos manipuliert, also FIFA-Skandal, nicht? Da wurde ja Millionen geschoben, hin und her, nicht? So kleine Tricksereien, nicht? Hier ein Backschisch und da ein Backschisch, nicht? Ja, da wurde manches bezahlt, auch ohne Rechnung, nicht? Ja, die Mehrwertsteuer können wir uns doch, nicht? Also es wurde gelogen und getrickst und manipuliert, so ist es auch in der Politik heute. Achten wir mal auf die Wortwahl der Politiker, sind genau abgewogen, damit der Hörer zu einer ganz bestimmten Haltung kommt. So sind auch die Fernsehbilder ja auch so in der Tagesschau so gestaltet, dass sie in uns eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen sollen. Also wir werden nicht objektiv informiert. Die ganze Welt ist voller Tricks und Täuschung. Da kannst du auch zum Discounter gehen und dann kaufst du dir Tee, nicht? Schön Früchtetee ohne Früchte, nicht? Oder Sylter Heringsfilet, die kommen von überall her, nur nicht aus Sylt, nicht? Und da könnten wir dies noch weitersetzen, nicht? Oder Verpackung, wo früher 250 Gramm, nicht? Ist der gleiche Preis, nur steht ganz klein 240 Gramm, nicht? Also, so werden wir ja auch hinters Licht geführt. Das ist das System, wie wir leben. Aber ich frage mich, ihr Lieben, wie Gott das wohl sieht. Wie Gott das wohl sieht. Wir haben noch die 10 Gebote. Das ist doch so, das sind die Leitplanken unseres Lebens, ne? Die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht betrügen, du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn ich bei uns in der Nachbarschaft umschaue, ja, welche Ehe ist denn da noch in Ordnung? Nicht? Immer mehr Ehebruch. Man lernt es nicht mehr miteinander zu diskutieren und die Meinung des anderen mal stehen zu lassen. Sich zusammenzuraufen. Also, wie mag es Gott beurteilen? Da lasse ich im Ideaspektrum, in Hamburg gehen jetzt noch 2% der evangelisch-reformierten zur Kirche. 2%. Also, man kann sich das statistisch ausrechnen, wann überhaupt keiner mehr geht. Dann kommt wahrscheinlich dann hier dieser Halbmond oben drauf, nicht? Also, so weit ist es schon. Also, die Glaubenslauheit und Trägheit, verursacht von uns Christen. Ja, von uns Christen. Wir sollen doch Salz der Erde sein. Und was sind wir? Naja, auch manche Christen gehen lieber statt sonntags in die Gemeinde oder zur Kirche, zum Trödelmarkt, ist viel schöner. Oder zum Event, zum Laufen, nicht? Oder sonstige Veranstaltungen. Immer sonntags vormittags, ist immer sehr gut. Und die großen Kirchen? Sind sie noch die Leuchtfeuer? Sind sie noch die mit ihren großen Kirchen? Das waren ja mal gedacht als Glaubensdenkmäler. Nicht? Man sollte, wenn man in einer Stadt kommt, anhand der Kirche sehen, da ist das Zentrum. Die Kirche, das heißt, der christliche Glauben soll das Zentrum der Stadt sein. Ein Leuchtfeuer oder ein Leuchtturm sollten die Kirchen sein. Und was sind sie heute? Angepasst an den Zeitgeist. Was man da liest, Schreckliches. Es geschehen Dinge da, auch in den Kirchen, wo man sagen kann, das ist Gott ein Gräuel. Auch die katholische Kirche praktiziert nach wie vor, jetzt in diesem sogenannten Heiligen Jahr, was ja im April zu Ende geht, noch den Ablass, wie vor der Lutherzeit. Also hat sich nicht viel geändert. Es wird sicherlich manches schön geredet, aber die Welt, wenn wir sie so betrachten, versuchen mal zu betrachten mit den Augen Gottes, ihr Lieben, die ist gerichtsreif, wirklich gerichtsreif, wohin wir auch schauen. Wenn wir in die Historie hineinschauen, es sind ja immer wieder Völker untergegangen. Das Römische Reich ist untergegangen. Es sind auch andere Völker im Nahen Osten, die sind untergegangen. Und wenn die Historiker sich mal bemühen und mal nach den Ursachen des Untergangs der Völker, sieht man immer wieder ein grundlegendes Thema. Das ist die Dekadenz, das heißt also die Zuchtlosigkeit. Auch das Römische Reich. Zuletzt wollte keiner mehr arbeiten. Jeder leistete sich möglichst viele Sklaven. So wie heute man 2-3 Autos hat, so hatte man früher 2-3 Sklaven. Man wollte selbst nicht mehr arbeiten. Da kamen innere und äußere Konflikte noch, ethische Konflikte und ethnische Konflikte. Und dann zerbrach das Reich. Auf der anderen Seite sehen wir heute einen gigantischen Reichtum auf der Welt. Die Milliardäre und die das große Geld haben, auf der anderen Seite die klägliche Armut. Da sind die Menschen und wissen nicht, wie sie leben sollen. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Das Fernsehen liefert uns immer diese Bilder, nicht? Immer die Tagesschau, die Bilder von den Flüchtlingen, während wir vor unserem Abendessen sitzen, nicht? Und das gepflegte Abendessen zu uns nehmen. Man kriegt ein schlechtes Gewissen dabei. Aber so ist das. Der große Reichtum und die große Armut. Ungerecht ist die Welt. Ungerecht. Bist du gerechter? Bin ich gerechter? Wie verhalte ich mich? Wie verhältst du dich? Also die Heilsgeschichte Gottes schreitet voran. Jetzt hatte ich auf der PowerPoint mal einen Überblick über die Heilsgeschichte, wo wir stehen. Also wir stehen vor der Entrückung der Gemeinde. Als Bibelstelle kann man nehmen aus dem 2. Thessalonicher Brief. Moment. Ja, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei der Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in der Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert euch einander mit diesen Worten. Und es gibt noch eine Stelle, die habe ich jetzt auf der Homepage, auf dem PowerPoint, die das auch besagt. Und nach der Entrückung der Gemeinde kommt die große Drangsalzeit, 2x3,5 Jahre. Da werden dann nach der Offenbarung die Siegel Gottes aufgebrochen und werden furchtbare Gerichte hier auf dieser Erde herrschen. Und danach eben das 1000-jährige Friedensreich. Vorher kommt Jesus und in großer Kraft und Herrlichkeit und wird das Friedensreich aufrichten. Gleichzeitig wird das große Gericht gehalten über die Hure Babylons und nach der Offenbarung die Hochzeit des Lammes. Besser zu sehen natürlich auf solch einer Bildprojektion. Das kommt auf uns zu, auf uns Christen. Das ist Gottes Heilsplan. Und man könnte sich jetzt fragen, ja, warum denn überhaupt Gericht? Nicht? Also ich habe mal eine Gerichtsvorladung bekommen, da war ich Zeuge und da habe ich gestaunt vom Landgericht in Münster. Da steht nicht, sehr geehrter Arnold, Sie werden gebeten, dann und dann in der Sache mit dem und den auszusagen. Nein, da steht, Herr Arnold, Frau Arnold, Sie werden vorgeladen. Ist nichts mit Bitte. Vor Gericht wird man nicht gebeten, da wirst du vorgeladen. Und gleichzeitig steht drunter, falls sie nicht kommen, können sie auch vorgeführt werden. Oh, also, das Gericht spricht eine andere Sprache. Nicht? Da ist Ende mit lustig. Also, warum überhaupt Gericht? Ihr Lieben, wenn es kein Gericht gäbe, wenn Gott das nicht, die Ungerechtigkeit nicht richten würde, dann müsste man ja sagen, ja, dann haben doch die anderen doch gewonnen. Nicht? Die Gottlosen hätten gewonnen und die Betrüger und alle, die Böses tun, hätten doch gewonnen. Die hätten würden ja sagen, naja, es lohnt sich also doch. Nicht? Und die Frommen, naja, die sind immer so fromm, nicht? Haben ja doch nichts. Nee, also das wird Gott alles ins Gericht bringen. vor den Augen dessen, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Da wird nichts ungesehen bleiben. Da kann man nichts verbergen. Im Hebräerbrief heißt es, es wird alles aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Unser Gott ist ein heiliger Gott, ein liebender Gott, aber auch ein heiliger Gott, ein gerechter Gott. Und das ist für uns Gläubige ja tröstlich. Das ist doch gut zu wissen. Dieser liebende Gott ist auch ein gerechter Gott. Das ist ganz wichtig. Hebräer 9, Vers 27. Warum überhaupt? Es ist dem Menschen gesetzt, heißt es da, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nochmal. Es ist dem Menschen gesetzt, zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9, 27. Einmal zu sterben, vielleicht auch gerichtet an die, die buddhistisch oder sonst irgendwie angehaucht sind, nicht? Die sagen, na, in meinem nächsten Leben komme ich dann als Frosch oder als anderes Tier auf der Welt, nicht? Nee, also ist alles Quatsch, nicht? Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist ein Grundsatz. Und der wird in anderen Bibelstellen dann im Einzelnen ausgeführt. Da kommen wir gleich noch zu. Also, das ist genau der Grundsatz Gottes. Und dann, wer kommt denn ins Gericht? Alle Menschen müssen vor dem Richterstuhl Gottes Rechenschaft ablegen von ihrem Leben. Und zwar im jüngsten Gericht, nach dem tausendjährigen Friedensreich. Am jüngsten Gericht. Da wird auch das Meer die Toten geben. Da wird Gott über alle Menschen richten. Jetzt kann man natürlich denken, naja, vielleicht sind da auch Menschen bei, die nie die Chance hatten, Jesus kennenzulernen. Ja, wie wird denn da Gott richten? Wird er da ungerecht sein? Nein, nein. Da heißt es in Offenbarung 20, 11, es werden Bücher aufgetan. Das Gericht wird zusammentreten und Bücher werden aufgetan und die Menschen werden nach ihren Werken beurteilt werden. Das Gericht ist da nicht mehr zu beeinflussen. Also die Ungläubigen werden gerichtet nach ihren Werken, nach dem, was sie getan haben. Und wenn sie nicht an Jesus geglaubt haben, ihn abgelehnt haben, werden die danach beurteilt. Und die anderen, die vielleicht nie die Chance hatten, Jesus kennenzulernen, werden nach Gottes Wort beurteilt. Römer 1, da schreibt Paulus, dass Gott auch in den Werken der Natur wahrgenommen werden kann. Und dass die Menschen deshalb ohne Entschuldigung seien. Nicht? Kann keiner sagen, naja, ich habe nie die Chance, Gott kennenzulernen. Ja, schau dir doch mal die Natur an. Meinst du, das kommt alles so von selber? Nicht? Schau dir mal den Mikrokosmos an, die ganze Welt der Bakterien, der Viren und so weiter. Wie unser ganzes Leben zusammenhängt. Das ist ein gewaltiges Kunstwerk. Das ist gigantisch. Einfach gigantisch. Also alle Menschen müssen vor Gott und werden von Gott gerichtet. Wann kommt das Gericht? Hatte ich schon gesagt. Am Ende des tausendjährigen Reiches, Offenbarung 20, Vers 11 bis 13. Und jetzt ist ganz wichtig für uns, kommen denn die Gläubigen ins Gericht? Manche haben ja Angst, naja, Mensch, also. 1. Johannes 1, Vers 9, kann man gut behalten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Schuld, unsere Sünden vergibt, und zwar alle unsere Schuld und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Wichtig, von aller unserer Ungerechtigkeiten. Ich wurde mal zu einer alten Schwester gerufen, bei uns in der Gemeinde, und Paula hieß sie, im Altersheim, und dann sagte sie zu mir, ach Jürgen, ich glaube, der Herr hat mich vergessen, ich möchte zum Herrn gehen. Aber ich habe da noch ein Problem. Weißt du, in meiner Jugendzeit, da ist noch etwas, ja, ich glaube, das hat der Herr noch nicht vergeben. Und da hat sie mir so einiges erzählt, da habe ich gesagt, Paula, du hast den Herrn Jesus doch um Vergebung deiner Schuld gebeten. Und da habe ich diesen Bibelvers zitiert. Und er reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Alle. Er hat unsere Schuld hinter sich geworfen. Das Blut Jesu Christi spricht dich frei. Das ist doch die frohe Botschaft. Jesus starb für meine Schuld und für meine Sünde. Dann kann ich doch ruhig meine Augen schließen. Dann freue ich mich, wie es Paulus sagt. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei dem Herrn zu sein. Es ist schön, bei dem Herrn zu sein. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, die der Herr zubereitet hat. Also die Gläubigen kommen nicht ins Gericht. Aber ich will dazu einige Verse mal vorlesen aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17, da schreibt Paulus, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr, also als Gemeinde. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, schreibt Paulus an die Korinther. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, hier ist von den Gläubigen die Reden, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das heißt also, Gott wird auch vor dem Preisrichterstuhl einen jeden das geben, was er für den Herrn gewirkt hat. Dann habe ich mal gehört, jemand gesagt, ach, ich möchte ja keinen Lohn von Gott, ich möchte nur so eben im Himmel rein, so, nicht so. Ganz vorne an, nicht? Ruhig den schlechtesten Platz, aber Hauptsache im Himmel, nicht? Das macht dir ja genügen, aber Gott genügt das nicht. Gott spricht immer, der Herr Jesus spricht immer von Lohn. Gleichnis wieder, anvertraute Talente, nicht? Der 5 gewonnen hat, bekam 5 dazu. Guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Und auch der nun die 2 Talente hatte, nicht? Auch der gewann welche hinzu und der 1 Talent hatte, hätte es auch einsetzen können. Der hat es aber vergraben. Der hat nach dem Motto gehandelt, lass andere arbeiten, ich nicht, nein. Also so sehen wir, auch die Gläubigen kommen ins Gericht, aber ins Preisgericht. Und vor dem Richterstuhl des Herrn wird offenbar werden. Warum hat der Hans-Jürgen denn gepredigt? Wegen seiner Eitelkeit? Oder welche andere Motive? Gott wird die Motive schon genau untersuchen. Warum hat er dies und das gemacht? Warum hat sie das und jenes gemacht? Und waren wir treu in allem? Da lasse ich doch eine interessante Notiz. In Solingen war das, ja. Da ist eine kleine Gemeinde, evangelisch-freikirchliche Gemeinde, da ist die Sonntagsschule, besteht aus einem Kind. Ein Kind. Ja, da haben die gesagt, es lohnt doch gar nicht mehr. Ja, doch, die hat weitergemacht, die junge Frau. Und da haben die Ältesten gesagt, naja, nach einer gewissen Weile war immer noch ein Kind. Keine 2. Also, hör mal, das hat doch keinen Zweck, lass es sein. Nee, wirklich, also ein Kind. Nein, die hat gesagt, ich mache das weiter. Ein Kind, Sonntagsschule. Und ihr Lieben, was ist geschehen? Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Kinder, immer mehr. Und ich weiß nicht wie viel, 30, 40, 50 Kinder. Ja, nur weil diese Frau treu war, obwohl die Ältesten gesagt haben, es lohnt nicht. Wir haben oft zu wenig Ausdauer und vertrauen zu wenig Gott. Und diese Schwester hat gesagt, nein, und wenn es nur ein Kind ist, ich mache die Sonntagsschule und ich vertraue dem Herrn. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich war ja bei der Bundeswehr in Oldenburg, 62, 63, Wehrpflichtiger. Und dann hatte man mir empfohlen, besuch doch mal da in Osterholz-Scharmbeck, da in der Gärtnerei, die haben da eine Gemeinde. Ja, und ich bin da sonntags hingefahren mit dem Zug, Auto gab es ja noch nicht. Und ja, und dann war ich in der Gärtnerei und denke, ja, wo sind denn die ganzen Leute von der Gemeinde? Dann saßen wir zu dritt da. Ja, zu drei Leute haben wir das Abendmahl gefeiert und einer von den Brüdern hat dann gepredigt. Und dann sagte einer, nachdem die Stunde vorbei war, so, jetzt ist Sonntagsschule. Da habe ich gedacht, jetzt bricht zusammen. Drei Leute und dann Sonntagsschule. Also, die haben doch wohl eine kleine Macke, eine fromme Macke. Ich weiß es nicht, aber nee, da ist er. Und ja, und so einer aufgestanden, der Sohn. Und dann ist er nach hinten gegangen in seinen VW-Bus und ist nach Osterholz reingefahren, hat Kinder geholt. Und frag nicht, wie viele Kinder. Ihr Lieben, und heute ist das eine große Gemeinde, eine ganz große Gemeinde. Ja, also wenn ich da gewesen wäre, hätte gesagt, hör mal du, Dieter, was fährst du mit dem Wagen rum? Bleib mal lieber zu Hause, koch mal Kaffee, nicht? Ist doch viel wichtiger. Nein, der ist losgefahren, hat Kinder eingeladen, der ist nochmal losgefahren, bis das die Gärtnerei da voll war und hat Kinderarbeit gemacht. Das ist wunderbar. Also unsere Treue zählt. Das kann man ja sagen, na ja, ich bin ja nicht so ein Typ, weißt du. Jeder hat so seine Aufgaben von Gott bekommen. Ich kann auch nicht alles, ne? Also, manche Dinge, so, die habe ich auch zwei linke Hände, das geht nicht, ne? Also, Gott hat aber gute Werke geschaffen. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Das will ich auch nochmal vorlesen, habe ich schon ein bisschen vorbereitet hier. Epheser 2, 18. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Jetzt kommt es. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also Gott hat die guten Werke bereits bereitet. Es liegt jetzt an dir, an deine Treue, ob du es auch tust. Gott hat den ganzen Korb mit Früchten, reicht er dir da, aber du musst auch nehmen. Manche sind zu bescheiden, sagen, ach nee, ich nehme den ja nicht. Nein, wir dürfen reichlich nehmen. Nicht? Gott hat die guten Werke schon zuvor bereitet und jetzt sollen wir darin auch wandeln. Das ist die gute Nachricht. Jetzt habe ich noch die Vers Offenbarung 22, 12, will ich vorlesen. Siehe, ich komme bald, sagt der Herr Jesus, und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Mache ich mal hier Stopp. Interessant ist, dass in der Offenbarung und auch in Teilen der Evangelien dann oft nicht mehr vom Glauben gesprochen wird, in der zweiten Stufe von den Werken. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Widerspruch. Jakobus spricht auch von den Werken. Wir müssen das so erklären. Der Glaube rettet dich vor dem Zorn Gottes. Der Glaube an den gekreuzigten, auferstandenen Herrn Jesus Christus, der rettet dich. Aber die Werke sind eine Folge des Glaubens. Nochmal, der Glaube rettet. Und die Werke sind eine Folge des Glaubens. Sie folgen dem Glauben nach, so sagt es die Schrift. Und lese ich weiter. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Jesus, der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. So endet die Offenbarung. Für uns ist es tröstlich. Wir haben einen gerechten Gott, einen heiligen Gott, der alles auf den Prüfstand stellen wird. Auch die Ungerechten mit ihrem Vermögen und das, was so unter der Hand und unter dem Tisch gemacht wurde. Es kommt alles auf den Prüfstand Gottes. Und die Gläubigen kommen nicht ins Gericht. 1. Johannes 4 sagt, sie sind von dem Tode in das Leben hinübergegangen, durch den Glauben. Wir haben uns erinnert, der Glaube rettet und die guten Werke sind eine Folge des Glaubens. Das ist Gottes Heilsplan, das ist Gottes Gericht. Und wenn wir uns umschauen, haben wir festgestellt, die Welt ist gerichtsreif. Die ist wirklich gerichtsreif. Noch schlimmer kann es fast nicht mehr kommen. Und so dürfen wir auch getrost und zuversichtlich als Christen auf dem Herrn Jesus schauen, dass er bald uns als seine Gemeinde heimholen wird zu sich und dass wir vor den Gerichten entrückt werden. Und wir vertrauen ihm, denn wir gehören ihm ja. Wir sind ja von ihm teuer erkauft durch sein Blut, durch sein kostbares Blut. Und das soll uns Zuversicht geben. Und dann würde ich sagen, mit Luther, und wenn der Herr morgen kommt oder heute Nachmittag kommt, dann würde ich heute Morgen noch einen Apfelbaum pflanzen. Das heißt, so viel Zuversicht habe ich. Und es ist schön, dann bei dem Herrn zu sein. Amen.